Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon mitten im Gottesdienst in der Leibelstraße in Rosenheim und wir begrüßen jetzt auch zur Predigt die Besucher unseres Internets oder die Hörer, die über Trema heute die Nachricht bekommen. Wir, das ist die Gemeinde, die Conny und der Peter, Pastor Peter, die jetzt das Wort Gottes bringen. Halleluja! Wir haben heute den fünften Teil unserer Predigtreihe, die wir vor Pfingsten begonnen haben. Wir haben anfangs über den Römer 8 gesprochen, wo wir 20 Mal den Heiligen Geist so konzentriert bekommen, wie er nirgendwo in der Bibel aufgezeichnet ist. Dann ist Pfingsten gewesen, der zweite Teil. Da haben wir die Apostelgeschichte gelesen, die Feuerflammen auf den Köpfen der Jünger, die im Oberstübchen waren. Und dann haben wir drei Teile begonnen. Den ersten Teil am 26.06. Am 19.06. war der erste Teil. Das war, wer ist der Heilige Geist? Am 26.06., den nächsten Sonntag drauf, haben wir, wen leitet der Heilige Geist? Und heute kommt zu diesem Begriff der dritte Teil dazu. Insgesamt ist es der fünfte. Da heißt es, wie leitet der Heilige Geist? Und das ist ganz spannend. Ich freue mich darauf, dieses Wort zu bringen, weil es einfach wunderbar ist, weil es Aufklärung bringt, weil es etwas richtig rückt, was gerade in Bezug auf den Heiligen Geist so sehr, durcheinander. Da ist ein Durcheinander, ein großes Durcheinander in Bezug auf den Heiligen Geist erleben wir immer wieder, auch wenn wir Leute fragen. Und daraus resultiert eine Verunsicherung und die basiert auf Missverständnissen des Dienstes des Heiligen Geistes, was er tatsächlich tut. Und in seinem Dienst an uns wirkt der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft. Und da müssen wir uns einmal erst die Adoption, den Geist der Adoption anhören. Und dazu möchte ich, dass wir einfach ein Bibelvers lesen. Ich habe ihn hier aufgeschlagen, Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Da ist auch, wir hatten vorhin, das haben die Zuschauer natürlich, Zuhörer nicht mitgekriegt, wir haben über Fürchten gesprochen. Da ist das Wort Fürchten wieder drin. Und wenn wir adoptiert sind, dann hat das heute eine abweisende oder auch negative Behandlung. Wenn jemand adoptiert ist, dann guckt man auf ihn herunter und sagt, das stigmatisiert hat, wenn man das mal dieses Wort dafür benutzt. Und da ist etwas ganz anders zur römischen Kultur, die damals gewirkt hat, zu Zeiten, als Jesus auf Erden war. Und auch zu Zeiten, wo die Apostel losgegangen waren. Da war es ein Vorrecht. Die Person verlor durch die Adoption die Rechte und Pflichten an der alten Familie. Warum auch immer, das steht hier nicht zur Debatte. Und sie bekam im Gegenzug alle Rechte und Privilegien eines Sohnes in der neuen Familie und waren vielleicht angesehener. Kann man sich vorstellen, wenn man jemand aus armen Verhältnissen, jemand emporhob, der plötzlich dann, denken wir mal an Mose, der plötzlich im Palast dann auch war, das ist ja nun schon ein paar tausend Jahre früher gewesen. Aber die Privilegien in der neuen Familie, die hat er dann voll genossen und das brachte ihn zu Ansehen. Und heute geht das Berg runter, wenn man sagt, ich bin adoptiert. Okay. Das verschweigen ja die Eltern manchmal, da gibt es Riesenprobleme, aber das ist nicht das Thema. Und genau das passiert, wenn wir von Gott bei der Wiedergeburt adoptiert werden. Wir sind adoptiert. Und jetzt müssen wir aber zurückrechnen auf die Zeit, als Jesus gewirkt hat oder kurz danach. Es ist ein Privileg, das wir genießen, wenn wir heute Kinder Gottes sind. Das ist etwas, emporgehoben. Und ich möchte euch etwas, das ist einfach ein Beitrag, den James E. Packer geschrieben hat. Der ist so, den muss ich euch einfach vorlesen. Der ist so gut formuliert und so abgerundet, dass ich den einfach vorlesen möchte. Ich lese ihn langsam vor. Die Erkenntnis, dass wir den Heiligen Geist als Geist der Sohnschaft empfangen haben, ist der Schlüssel zu allem, was das Neue Testament über den Dienst des Geistes für Christen lehrt. Das ist schon mal ziemlich beladen, dieser Satz. Von diesem Gesichtspunkt aus erkennen wir drei Aspekte seines Wirkens. Erstens, der Heilige Geist realisiert und erhält uns das Bewusstsein, da muss ich jetzt den eingeschobenen Satz weglassen, dass wir aus Gottes freier Gnadenwahl durch Jesus zu Gottes Kindern geworden sind. So schenkt er uns Glauben, Gewissheit und Freude. Und der eingeschobene Satz, der da nämlich noch reinkam, selbst dann, wenn unsere alte Natur sagt, das passt alles gar nicht, das geht ja gar nicht, verstehst du? Dann der Heilige Geist realisiert und erhält uns das Bewusstsein, dass wir aus Gottes freier Gnadenwahl zu Gottes Kinder geworden sind. Freier Gnadenwahl vom Herrn, nicht von uns. Der Herr hat uns ausgesucht. Zweitens, ich lese weiter. Er veranlasst uns dazu, Gott als unseren Vater zu betrachten, ihn respektvoll und doch kühn zu begegnen und ihm grenzenloses Vertrauen entgegenzubringen, wie es für Kinder, die sich in der Liebe des Vaters geborgen fühlen, selbstverständlich ist. Es ist sein Werk, das uns rufen lässt, aber Vater. Und in diesem Ruf kommt die Gesinnung des Herzens zum Ausdruck. Ist fantastisch formuliert. Und das haben wir ja gerade gelesen in dem Vers von Römer 8, Vers 15. Da haben wir gerade gelesen, dann kannst du sagen, aber Vater. Drittens, er motiviert uns, dass wir uns entsprechend unserer Stellung als Königskinder verhalten. Indem wir die Familienzugehörigkeit bekunden und gleichgestaltet sind mit Christus. Wir werden es nie erreichen, schiebe ich mal jetzt ein, so zu sein wie er, aber wir streben es an und wir sind gleichgestellt, gleichgestaltet mit Christus. Das Wohlergehen der Familie fördern, die Geschwister lieben, und die Ehre der Familie wahren, Gottes Ehre suchen, das ist das Werk der Heiligung. Es geht noch zwei Absätze weiter, dann ist Schluss. Deshalb geht es nicht in erster Linie darum, dass wir uns nach Gefühlen und Erfahrungen ausstrecken, sondern dass wir nach Gott selbst trachten. In ihm unseren Vater sehen, seine Gemeinschaft schätzen, und in uns ein wachsendes Verlangen haben, ihn zu erkennen und ihm zu gefallen. Dadurch wird die Realität des Wirkens des Heiligen Geistes in unserem Leben sichtbar. Das ist die Wahrheit, die uns aus dem Sumpf der ungeistlichen Ansichten über den Geist befreien kann, dem wir heute so viel zu versinken drohen. Das ist der Beitrag von James E. Packer. Das ist aus dem Buch genommen, Gott erkenne. Und das, ich lese den letzten Absatz, den letzten Satz nochmal, aber das ist die Wahrheit, die uns aus dem Sumpf der ungeistlichen Ansichten über den Geist befreien kann. Wie viel Quatsch habe ich gehört von Leuten, die über den Heiligen Geist, manchmal sogar veräppeln sie den und viel mehr noch. Und wenn man das wegschiebt, dann sieht man hinter dem, die echte Fassade, dass es wirklich um die Gemeinschaft mit Gott geht, mit unserem Vater und ein wachsendes Verlangen, ihn zu erkennen und ihm zu gefallen. Das ist etwas, was ich ganz tief in mir habe und wo ich auch immer anhalten werde, ihm zu gefallen. Das ist etwas, wenn man nach seinem Willen lebt, dann gefällt man. Wenn man seine Gebote hat, dann gefällt man ihm. Wie gesagt, das war das Zitat. Wenn man das genau betrachtet, ich habe vorher den Vers Römer 8, Vers 15 so betont, in dem es hieß, aber Vater, gell? Das war Römer 15, den wir gelesen haben, wo es am Ende heißt, aber Vater. Und der 14 davor, das ist ja der Kernvers, wo das hier hinläuft, dass diese Gedanken werfen ein klares Licht auf Römer 8, 14. Und Römer 8, 14 haben wir oft schon gehört und das ist auch dieses Lied, was wir besprochen haben, hat es ja auch in sich. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist der Kernsatz, dass der Heilige Geist uns leitet und wir es zulassen und dadurch haben wir die Bestätigung. Dadurch stellen wir das auch nicht in Frage. Bin ich nun wirklich errettet? Die Frage habe ich auch oft schon gehört. Habe ich das wirklich richtig gemacht? Nein, der Heilige Geist offenbart es dir. Die Geistleitung ist hier eine passive. Wir können uns nicht bemühen. Der Heilige Geist leitet uns und zeigt uns, dass wir als Söhne Gottes oder Töchter geleitet werden. Und wir leiten uns nicht aus uns selbst. Das ist etwas, was wir zulassen müssen. Und das fällt uns ja so schwer. Wir wollen ja alles besser und größer machen und schöner. Und wir sind ja die Größten und wir sind die Dicksten und wir haben ja alles. Wir haben die Kohle dafür und wir haben dies und das und jenes. Und mein Schulabschlusszeugnis war ja so gut. Ich bin es. Gar nichts bist du. Du wirst geleitet von außen. Und das muss man beherzigen. Und dann kann man auch sehen, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt der Geistleitung. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Steht in 2. Korinther 3, Vers 17. Es gibt keine Nötigung, kein Getriebensein und keine Versklavung. Da haben wir es wieder. El Sclavo del Tremor, wie wir es vorhin hatten. Sklave der Angst. Nein, das hat der Heilige Geist nicht. Er macht uns keine Angst. Er führt uns mit sanfter Hand. Der Heilige Geist leitet uns wie ein Lehrer seine Schüler oder wie besser noch, gefällt mir noch besser, wie ein Hirte seine Schafe. Denn das entspricht doch der Wesenseinheit des Geistes mit Jesus. Denn er schickt ihn ja uns. Er muss ja mit ihm einig sein. Und jetzt habe ich einen Bibelvers, der aus dem Alten Testament schon eine Schattierung vorgeworfen hat. Der steht im 2. Mose 33 und die Verse 13 bis 19 liest uns die Conny jetzt vor. Luther, Übersetzung.
Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Der Herr sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich erkenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.
Ja. Die Kernaussage in diesen Versen ist doch, mein Angesicht soll vorangehen, damit will ich dich leiten, sagt der Herr zu Mose. Mose sagt, ohne dich gehe ich nicht. Kein Schritt. Du musst mitkommen. Und das ist ja eine Herausforderung auch. Überleg mal. Aber wir haben vorher auch gehört, wir sollen mutig auf Gott zugehen. Wir können kühn sein. Genau, und das ist ja das, was wir auch lernen, aber in Liebe, respektvoll und doch kühn, so hatte ich gesagt. Gell? Und das ist hier, was Mose auch dem Herrn sagt, ohne dich gehen wir nicht. Und er bestätigt ja auch, Gott sagte ja damals schon, ich bin bei dir und ich will dich auch leiten, aber immerhin habe ich noch die freie Wahl, wen ich leiten werde, aber Mose war nach seinem Gefallen. Und dann passiert ja Folgendes. Die Leitung erfolgte nicht mit großem Donner. Gesprochen hat der Herr ja nur mit Mose. Die anderen haben nur Donner gehört. Die haben das nicht gehört. Und die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht haben dann das Volk Israel geleitet. Das war das, was damals schon passierte. Durch Gott. Und so müssen wir auch diesen Text lesen als Führer, den der Heilige Geist heute für uns hat. Und der Heilige Geist ist eben der Führer auf unserem Weg bis letztlich zu unserer Heimat im Himmel. Bis dahin ist er dabei und dann werden wir ihn persönlich kennenlernen. Er ist ja eine Person, hatten wir schon rausgearbeitet. Und er arbeitet nicht mit Gewalt, sondern mit Überzeugung, mit Mahnen, ganz wichtig, und mit liebevollen persönlichen Ziehen. Dass er einfach nicht locker lässt manchmal, aber sanft. Und natürlich kann das innere Drängen des Geistes stark sein, aber niemals zwanghaft und beherrschend. Er kann einen schon ziemlich zusetzen, weil er nicht locker lässt. Weil wenn wir nicht Ja sagen, kommt er nochmal und sagt, okay, wenn wir dann permanent Nein sagen, wird er sicherlich jemand anders suchen. Ich könnte jetzt aus anderen Religionen erzählen, wie die arbeiten, aber da will ich ja nicht hin. Ich will auf unseren Heiligen Geist, den des dreieinigen Gottes, und es ist eine Leitung durch Erleuchtung des Verstandes und die Motivierung unseres Willens. Unser Wille muss motiviert werden. Und wenn wir Johannes 14, 21, kennt ihr alle, wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist das Kernwort. Offenbarung. Diese Offenbarung, die der Vater für uns hat, dass er uns liebt, erfahren wir durch den Heiligen Geist. Nur durch ihn. Zwei Dinge. Zum einen ist es die ganze göttliche Dreieinigkeit, die daran beteiligt ist. Sie sind alle am Arbeiten, wenn der Heilige Geist uns etwas sagt. Also der dreieinige Gott, dem ist es wert, dass er sich um uns kümmert, wenn wir vom Heiligen Geist beauftragt werden oder geführt werden. Ich finde das gigantisch. Und zum anderen spielen die Gebote eine Rolle, dass das Wort Gottes ist eine absolute Schlüsselrolle. Die Gebote spielen eine Rolle und die sind eben im Wort Gottes aufgeführt. Und mit allem Nachdruck muss ich jetzt betonen, dass die innere Leitung des Heiligen Geistes unabhängig von dem geschriebenen Wort nicht gehen kann. Da ist die Kombination. Und dieser Geist, der da ist, der ist in Johannes 14, 17 aufgeschrieben, das ist der Geist der Wahrheit einerseits und Connys Lieblingsverse, die sie auch immer gerne wieder zitiert, stehen in Epheser 1, Vers 13 in dem Gebet, das Wort der Wahrheit. Und wenn wir inspiriert werden, werden wir durch die ganze Wahrheit geleitet und das steht in Johannes 13, Vers 16 und den hören wir jetzt in ganzer Länge.
Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Mhm. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt für die Geistleitung. Der Heilige Geist kommt am Wort nicht vorbei. Der Heilige Geist muss das Wort benutzen und der Heilige Geist muss das verkünden bei uns, was wir vorher offenbart bekommen haben durch das Wort. Und wenn das verquickt wird, dann sind wir sicher, dass es richtig ist. Kann ich mal einen Amen hören?
Amen.
Amen. Das ist ein wichtiger Punkt für das Verständnis. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Epheser 1, 18 schauen, da betet Paulus auch nicht um gewaltige Zeichen oder Wunder und begleitet von berauschenden Erlebnissen oder um Erleuchtung, sondern er betet ganz einfach, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Das ist sein Gebet. Er betet um die Augen unseres Herzens. Unser Herz hat Augen bei Paulus. Und dies wird durch den Geist der Erkenntnis bewirkt. Und wo ist der? Wo ist der Geist der Erkenntnis? Da ist er, in der Menora. Der Geist der Erkenntnis. Da ist er drin. Können wir in Jesaja 11, Vers 2 nachlesen. Geist der Erkenntnis. Und wie heißt das andere Stück? Furcht des Herrn. Ehrfurcht. Erkenntnis und Ehrfurcht spielen zusammen. Wenn wir das ansehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Nochmal weiter. Wir sind von Gott als vernunftbegabte Kreaturen erschaffen. Sind wir. Wir haben einen Verstand bekommen. Vielleicht ist er bei verschiedenen Leuten anders ausgeprägt, aber wir haben einen Verstand bekommen. Und in erster Linie führt uns deshalb Gott zum vernünftigen Verstehen. Und da habe ich mir natürlich mal nachgedacht, was heißt denn das Wort Gottes und vernünftiges Verstehen? Da kann man manchmal auf die Probe gestellt werden. Und da fängt es doch schon an, dass man sieht, glaube ich oder glaube ich nicht? Wieso kann Jesus Wasser zu Wein verwandeln? Wieso kann er 5 Brote und 3 Fische für 5000 Männer, da waren noch viele Frauen und Kinder dabei, vermehren, dass die alle was zu essen haben? Wie kann er den Sohn des Hauptmanns, wie kann er den heilen? Wie kann er die Toten auferstehen lassen? Das ist doch alles das, wenn ich jetzt da von vernünftigem Verstehen des Wortes und vernünftigem Verstehen von Gott spreche, dann ist da auch unser Glaube mit im Spiel. Und das ist gefolgt vom Anwenden seines Wortes. Denn in dem Wort wird es uns ja erklärt, dass es passiert ist. Und wenn wir sagen, das Wort ist Wahrheit, hatten wir vorher das Wort der Wahrheit und der Erkenntnis. Und wenn wir das wiederum zusammennehmen, dann ist es wiederum das vernünftige Verstehen, was wir eigentlich als Glaubende, die im Glauben wachsen, bekommen können, dass wir wirklich sagen, okay, Jungfrauengeburt, hört so schon an. Gell? Kann man doch 1000 Zweifel ziehen. Erschaffung der Erde. Elohim schwebt über dem Wasser. Der dreieinige Gott, der Geist Gottes war auch dabei. Gott leitet uns innerlich nur gemäß des äußerlichen Wortes. Das muss ich nochmal betonen. Er wird nie was anderes tun. Er wird immer auf das Wort reflektierend uns leiten. Er wird nie am Wort vorbeikommen, weil das ja sein... Jesus sagt, ich bin das Wort. Da gibt es kein Plus und Minus oder oben oder drunter durch. Nein, er ist das Wort und er kann nur das Wort zu uns bringen und der Heilige Geist bringt es uns. Und das ist durch seinen Geist in uns. An diesem Wort müssen und sollen wir festhalten. Jetzt kommt noch ein Bibelvers, der auch wiederum etwas verdeutlicht. Johannes 3, Vers 8. Conny, da bitte ich dich nochmal, die neue Genfer Übersetzung zu lesen. Johannes 3, Vers 8.
Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.
Ja. Der Geist weht, wie er will. Das kann man natürlich wieder jetzt so sehen, dass da eine Willkür dabei ist. Ja, der Geist weht, aber innerhalb der Grenzen des Wortes Gottes. Der weht nie über die Grenzen hinaus. Und das ist für uns wichtig, denn wenn wir das Wort Gottes inhalieren, dann wissen wir, dann kann der Geist uns in diesen Grenzen bewegen. Und da sind wir sicher aufgehoben. Das Wort im Innern mit dem äußeren geschriebenen Wort vergleichen, dann erkennen wir, dass es vom Heiligen Geist ist. Ich hab das schon öfter erlebt. Ich kann das bestätigen. Wenn ich auch gerade gesagt habe, was soll ich tun? Dann habe ich in Kürze ein Wort, ein Bibelvers oder ein Kapitel, wo ich genau weiß, ich bin auf der richtigen Spur. Durch das geschriebene Wort wissen wir, dass die innere mahnende und drängende Stimme tatsächlich die des Geistes ist. Und letztlich so bleiben wir doch bewahrt vor Wunschvorstellungen. Und vor Einbildung und noch schlimmer, vor verführerischen oder vor falschem Geist. Ja, das ist doch alles um uns rum. Das müssen wir einfach erkennen, diese Geistunterscheidung. Die müssen wir doch in uns haben. Und wenn wir sicher sind, wenn wir vom Geist geführt werden, den Geist kennen, und deshalb ist diese Predigtreihe so wichtig, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Und wenn wir das sind, dann haben wir die Sicherheit. Und es gibt noch was, es kommt ja noch etwas mehr. Aufgrund der Erkenntnis des Wortes, leitet im heutigen Gemeindezeitalter dann jedes Kind Gottes individuell. Und es ist nicht immer vokalisch, dass also jetzt entweder was singt oder was spricht oder donnert oder uns irgendwie, sondern es ist eine moralische Sache, die nicht mit klangvoller Stimme, sondern mit inneren Impulsen und schriftgemäßen Wünschen an uns herantritt, aber nicht zwanghaft. Und selbstverständlich leitet uns der Heilige Geist auch durch Umstände. Manchmal macht er eine Tür zu, manchmal macht er eine auf. Und wenn er eine zumacht, dann denken wir manchmal, oh weia, wie soll das weitergehen? Und dann, no esclavo de tremor, da kommt wieder die Angst hoch und da sagen wir, Deckel drauf, ja no soy, ich bin kein Sklave der Angst. Gell? Versteht ihr? Da, wenn die Tür zugeht und du plötzlich denkst, oh, wo soll ich morgen verleben? Ich krieg plötzlich kein Geld mehr da irgendwo. Ich weiß ja nicht, wo die Tür zugeht. Gott weiß es aber doch vorher und da macht schon wieder eine auf. Da ist die Glaubenssituation, die uns einfach wieder immer Mut geben soll. Und nur nicht die Angst, die Versklavung zur Angst. Überleg mal, das ist etwas, die Ketten der Versklavung kommen da rein. Verstehen wir also nochmal, wie wichtig Bibelerkenntnisse sind. Wie wichtig auch Unterscheidung ist. Wenn wir ohne Kenntnis der Schrift erwarten, dass der Heilige Geist uns führt, dann treffen wir unbiblische Entscheidungen bis hin zu ekstasischen Erfahrungen. Die sind nicht vom Heiligen Geist. Können schon sein. Verzuckerung schreibt Paulus ja auch. Ist schon alles richtig. Aber um jetzt an diesen ekstasischen Erfahrungen festzuhalten und das schön zu finden, da ist der Geist dann plötzlich nicht mehr da. Der Geist, in der Bibel finden wir zum Beispiel vom Geist nicht, dass er uns vorschreibt, wie die Farbe unserer Socken aussehen soll oder welche Frau wir heiraten sollen oder welchen Mann wir heiraten sollen. Das steht nicht in der Bibel. Die Bibel ist kein Orakelbuch, haben wir vorher schon gelesen, wenn ihr die Predigten mal zurückverfolgt. Gott offenbart uns in der Bibel, der Satz ist ganz wichtig, da müsst ihr drüber nachdenken, Gott offenbart uns in der Bibel nur Prinzipien, innerhalb derer wir unsere Entscheidung treffen sollen. Und da haben wir nur eine ganz kleine Bandbreite. Da brauchen wir nicht auszuschweifen. Er macht uns einen ganz schmalen Weg, auf dem wir gehen sollen. Wenn wir Ja sagen, dann hat er die Freude an uns, weil wir uns voranbewegen. Mein Beispiel, wenn man mit dem Auto von München nach Rosenheim fährt, ich sehe nicht die ganze Strecke. Ich weiß nicht, was am Märchenberg los ist, wenn ich am München Südkreuz bin. Ich sehe nur immer meine 50 Meter oder wie viel, den ich aufgeblendet habe, mehr oder abgeblendet habe, weniger, für den nächsten Meter vor mir. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Wir müssen uns auf ihn verlassen und müssen ihm vertrauen, wenn wir wissen, dass er von Gott ist. Wie leitet der Heilige Geist, ist das Thema. Merkt ihr, das ist eine spannende Sache. Ich finde das so aufregend. Ich habe jetzt etwas gelesen, da habe ich an mich gedacht. Freddy Peter, der schreibt, und da hat er gesagt, jetzt, wenn man etwas hört, wenn wir unser Geld behalten und nichts dem Nächsten geben und in die Gemeinde geben, dann ist der Kauf eines tollen Autos falsch. Und da habe ich gedacht, oh ja, ich fahre ja auch einen dicken Schlitten, gell? Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann sagt er aber weiter, wenn du aber großzügig gibst und notleidenden Geschwistern und das Reich, durch das Reich Gottes unterstützt und dann noch etwas übrig hast, können wir kaufen, was uns gefällt. Und wenn man dann überlegt, ich denke nochmal an mein Auto, ich habe das vor anderthalb Jahren gekauft und bin schon 40.000 Kilometer für die Gemeinde damit gefahren oder für unseren Sozialdienst. Gut, wir haben zweimal eine kleine Urlaubstour gemacht, aber die fallen damit ja gar nicht in die Reise. Es sind die täglichen kleinen Kilometer, die zählen. Wenn du einmal 1000 Kilometer fährst, sind das nichts für die vielen Schritte. 40.000 Kilometer in anderthalb Jahren. Und da, ich war nicht beunruhigt dadurch, aber ich habe schon nachgedacht. War das jetzt richtig, diese Entscheidung? Das Auto habe ich auch durch den Heiligen Geist bekommen. Die Geschichte ist so abenteuerlich und ich kann es da einbringen. Ich habe den Verkäufer in Norddeutschland angerufen und der hat gesagt, wie kommen Sie denn jetzt daher? Ja, ich habe über Autoscout angerufen. Sagt er, da habe ich es doch gar nicht drin. Ich habe es vor einer Minute erst bei eBay reingesetzt. Also das war schon mal etwas wichtig. Und dann habe ich gesagt, schicken Sie mir noch mal die Daten und gegenüber ist eine Mercedes-Werkstatt. Und dann hat der der Meister von der Mercedes-Werkstatt gesagt, Peter, wenn du das Auto nicht kaufst, bist du bescheuert, hat er wörtlich gesagt. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin raufgefahren und habe das Auto gekauft. Und da hat er gesagt, wollen Sie das Auto nicht mal sehen? Ich sage, nein, ich habe es doch schon gesehen. Sie haben Fotos geschickt und die Beschreibung. Ich vertraue Ihnen. Und das Auto fährt bis heute. Wunderbar. Und deshalb bin ich beruhigt und weiß, dass der Herr schon da mitgewirkt hat, indem er es mir hingestellt hat. Und letztlich habe ich, wie Freddy Peter ja auch sagt, dann können wir etwas kaufen, was uns gefällt. Da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, es ist ein Kombi, das gefällt mir zwar, aber ich kann auch da was für den Sozialdienst mit befördern. Und ich kann letztlich Gemeindemitglieder abholen. Wie wir ja auch immer wieder wissen, fahre ich sonntags einige hierher in die Gemeinde. Aber das nur am Rande, das wollte ich nur, das habe ich bei dem Text, so fiel mir das ein. Und ich habe da inzwischen natürlich längst meine Ruhe gefunden, aber zuerst habe ich gedacht, oh, war das jetzt richtig? Ähnlich, jetzt lösen wir es mal vom Auto, ist es mit der Partnerwahl. Und da möchte ich dich bitten, Conny, lies doch mal den 1. Korinther 7, Vers 39, auch aus der Genfer Übersetzung. Da steht bei mir ein Wow dabei. 1. Korinther 7, 39.
Eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will. Vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie dem Herrn.
Aha. Es muss also eine Christin sein, das ist schon mal wichtig. Und wenn ich überlege, ich habe in München oft gearbeitet, auch für Witwen und Alleinstehende. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich da war, dann sind die manchmal über einen Papierkorb gestolpert. Habe ich gedacht, oh, oh. Und dann habe ich gedacht, Mensch, mach dir keine Hoffnung. Ich muss da viel zu viel tun, bis ich die Menschen erst zum Herrn bringe. Gut, ich werde natürlich meine Ansätze machen und über Gott sprechen. Aber bis die so weit sind, dass sie an meiner Seite sind, und das hat Gott dann also wirklich ausgesucht und hat mir dann ja auch vor heute 12 Jahren die Conny gegeben. Richtig?
Ja.
Amen. Danke, Herr. Und da hat man auch den Spielraum dann wieder, da kannst du dich umschauen und Gott sagt dir nicht, dass du eine schwarzhaarige oder eine blonde Frau hast oder groß oder klein. Das musst du selbst machen. Die biblischen Prinzipien müssen wir beachten. Und dann gibt es nur wenige Entscheidungen, bei denen wir situative Führung tatsächlich benötigen. Es ist so einfach, finde ich, dadurch, dass wir in einen Trichter geführt werden, sage ich mal, wo wir nur da rauskommen, wo wir hin sollen. Alles andere ist an der Seite, aber wir lieben natürlich manchmal die Seite mehr als das andere. Und das ist wichtig. Wenn wir die biblischen Prinzipien beachten, gibt es nur noch wenige Entscheidungen, bei denen wir eine situative Führung tatsächlich benötigen. Und das gefällt mir. So ist es. Und dann erfährt man diese Fülle und Kraft des Geistes. Wie erführt man sie? Wie erhalte ich sie? Wie erhalte ich Stärkung, Ermutigung, Trost, Festigkeit, Freude, Frieden, Hoffnung, Einsicht, Weisheit, Verständnis und Belebung? Das sind alles doch Dinge, die wir als Kinder Gottes brauchen und haben. Wir sind auf dem Weg dahin. Wir können sie nicht auf einmal reingeschüttelt bekommen. Die müssen wir erarbeiten, indem wir uns durch den Geist und durch das Wort leiten lassen. Eben durch den Geist. Erfüllt sein mit dem Geist kann man also gleichsetzen mit dem Erfülltsein durch das Wort. Wenn du mit dem Wort erfüllt bist, hat der Heilige Geist seine Freude. Und da kann er sagen, mach das. Abgehakt. Geh. Richtig. Suchen wir also keine mystischen Erfahrungen oder dergleichen, sondern machen wir es, wie der Psalmist in 119, Vers 97 sagt, wie habe ich deine Gesetze so lieb, ich sinne darüber nach den ganzen Tag. 139 hat viele Aufforderungen für Dinge, die wir... 119 hat den, ja, 139, klar. Wir unterstellen also dem Herrn unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Wünsche, unseren Willen und unsere Taten. Und das mögen die Menschen nicht. Alles an der Kasse abgeben. Gell? Kommt mir wie mal vor, wenn ich nach Bernau reingehe, da muss ich meine ganze Tasche legen. Da komme ich ohne alles da rein, nicht mal Gürtel darf ich behalten. Okay? Und hier muss ich alles abgeben. Ich muss dem Herrn mein Herz unterstellen, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Wünsche, meinen Willen und meine Taten. Aber dann habe ich ein erfolgreiches Leben. Dann kann ich voranschreiten und kann sagen, ist doch ganz einfach, wenn da jemand ist, der mir sagt, was ich machen soll. Ich habe das ganz gern. Ich habe das wirklich gern. Und so bewirkt der Heilige Geist, dass wir uns auf das ausrichten und von dem prägen lassen und uns dem unterordnen, was wir in der Bibel gelesen und verstanden haben. Da ist wieder das Verstanden drin. Da habe ich das verstanden, was durch den Glauben mir klar geworden ist, wo jeder sagt, was für ein Quatsch, was du da erzählst. Wie kann denn das gehen? Okay? Und wenn ich das aber mit dem Verständnis durch die Erkenntnis vom Epheser-Gebet habe, dann kriege ich die Offenbarung und dann kann ich einfach aber Vater sagen, Vater und Sohn sind zusammen und Jesus führt uns durch den Heiligen Geist. Und dann haben wir wieder diese Einheit. Und dann erfahren wir, was Paulus im 1. Thessalonicher 2, Vers 13 bezeugt. Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch. Ganz einfach, durch den Heiligen Geist. Das ist es, was Gott uns durch den Heiligen Geist zeigen will. Amen.
Amen.
Das war der 5. Teil. Und ich denke, das war der spannendste, für mich jedenfalls. Das muss man einfach nachlesen und man muss es nochmal nachhören. Und ich habe mich natürlich schon länger damit beschäftigt. Mir kommen immer diese Themen immer wieder hoch. Aber da ist es doch einfach und klar und überschaubar aus der Vielzahl der Bibelverse, die einfach für einen ausgesucht werden durch den Heiligen Geist, mit ihm zusammen für unseren Weg, den wir gehen sollen. Fällt mir gleich wieder Epheser 2,10 an. Alles vorbereitet. Wir müssen nur Ja sagen. Aber Vater, thank you. Halleluja. Ich grüße alle und verabschiede mich jetzt. Wir werden weitermachen. Heute ist der erste Sonntag im Monat. Wir feiern gleich Abendmahl und ihr könnt es zu Hause ja auch für euch selbst machen. Ihr könnt ja auch Brot und Wein nehmen und daran denken, was Jesus auf Golgatha für uns getan hat, den neuen Bund gegründet, die Gnadenzeit, das Gemeindezeitalter. Ach, ist doch wunderbar, in welcher Zeit wir leben. Und wenn wir uns umschauen, dann könnten wir Furcht haben, aber wir sind keine Sklaven der Furcht. Halleluja. Amen. Eine gesegnete Woche. Euer Pastor Peter. Ciao.